Zu der heutigen Sendung begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich. Am Mikrofon ist die Andrea Marti. Ich bin im Franziskanerkloster in Neffels bei Pater Gottfried Ecker. Pater Gottfried ist neben seinem Amt als Guardian auch Postulator für den Seligsprechungsprozess von Maria von Mörl. Er wird uns ihr Leben näher bringen und so möchte ich Sie, Pater Gottfried, bei Radio Gloria herzlich begrüßen. Und ich freue mich auf Ihre Ausführungen.
Ja, danke vielmals, Frau Marti.
Könnten Sie ein Porträt von der Maria von Mörl machen?
Ja, ich kann vielleicht ganz kurz etwas sagen zu ihrem Leben. Maria von Mörl ist geboren worden 1812 und sie stammte aus einer verarmten adeligen Familie. Also ihr Vater war ein Adeliger. Wie gesagt, diese Familie von Mörl, das heißt ja von Mörl, die stammten aus einem altadligen Geschlecht von Pfalzenmühlen-Sichelburg im Pustetal. Die Familie von Mörl besaß verschiedene Obst- und Weingüter in und um Kaltern. Der Vater war eher eine schwache Persönlichkeit. Er war bequem, unentschlossen, er liebte die Jagd und die Fischerei lieber als die Arbeit. So vernachlässigte er auch die Sorge für seine Güter, er verstand es auch nicht, mit dem Geld umzugehen und für seine vielköpfige Familie zu sorgen. Also er war eigentlich Vater von 9 Kindern und Maria war das 2. Kind. Was ganz interessant ist zu sehen, die Mutter Maria Katharina, eine geborene Sölva, sie besaß einen tiefen Glauben, den sie auch ihren 9 Kindern in einer religiös geprägten Haltung wirklich vorlebte und weitergab. Also sie war eine gute Organisatorin und man kann sagen, sie hat dann auch diese praktischen Arbeiten, nicht nur die Hausarbeiten, sondern zum Teil sogar auch die wirtschaftlichen Sachen mit den Weinbergen in die Hand genommen. Also sie hat zum Beispiel selber auch Wein dann verschiedene Restaurants und so weiter weiterverkauft. Also sie hat das Wirtschaftliche im Grunde genommen auch der Familie mitgetragen, weil der Vater da eigentlich viel zu schwach war. Ja, das hat auch zur Folge gehabt, dass natürlich sie dadurch sehr belastet war, also nicht nur Haushalt, sondern auch noch diese wirtschaftliche, verwalterische Sachen der Güter, des Weinhandels und so weiter, das war dann sehr viel. Und so ist sie dann auch an der Geburt des 9. Kindes eigentlich gestorben im Kindbett. Wie gesagt, Maria von Mörl war das 2. Kind von dieser großen Familie. Das war dann eigentlich auch ihr Schicksal. Sie musste dann nachher, nach dem Tod ihrer Mutter, die sie übrigens sehr, sehr geliebt hat, mit der sie sehr stark verbunden war, musste sie dann diese Dinge, könnte man sagen, mindestens die Haushaltssachen in die Hände nehmen und musste dann für diesen Haushalt sorgen. Wie gesagt, es waren dann schon 9 Kinder da, die praktisch alle noch im Vorschulalter waren. Als Kleinkind hatte sie auch immer wieder gesundheitliche Probleme. Das sind ganz eigenartige Krankheiten. Ich kann Ihnen jetzt selber nicht genau sagen, es ist genau dieses Krankheitsbild. Man sagt, sie ist als 5-Jährige von einer Treppe runtergefallen, ob das auch etwas ausgemacht hat. Dann vom Vater, der eben auch ein Gelegenheitsalkoholiker war, ist sie auch misshandelt worden. Sie ist einmal sehr stark getreten worden von ihm und da hatte sie auch gesundheitlich irgendwie dadurch geschädigt. So ist sie dann eigentlich als junge Frau, also nach der Schule und nach einem Aufenthalt auch auf dem Nonsberg, wo sie die italienische Sprache gelernt hat, musste sie dann eigentlich diese Ausbildung abbrechen und nach Hause kommen und jetzt Mutterstelle übernehmen. Wir können uns das vorstellen, dass das natürlich große Probleme gegeben hat. Für die junge, heranwachsende Maria war dieser allzu frühe Tod der Mutter ein überaus schmerzlicher Verlust. Also die Mutter hat ihr sehr viel bedeutet, es war für sie ein großes Vorbild, wie wir gehört haben, war äußerst tüchtig im Vergleich auch zum Vater, wie wir gehört haben. Somit war also nach dem Tod der Mutter eine so große Lücke da und der Haushalt der Familie von Möhl wurde dann von einer Wirtschafterin geführt. Aber Maria hatte als älteste Tochter dann doch im Haushalt mitgeholfen, hat vor allem für die jüngeren Geschwister gesorgt. Und dann kommt etwas ganz Wichtiges. Mit 17 Jahren lernte sie dann den Franziskaner Pater Capistran Sawyer kennen. Der war dann ihr geistlicher Begleiter und Seelenführer, Beichtvater. Sie hat schon als Jugendliche, können wir sagen, eine große Beziehung gehabt zur Heiligen Eucharistie. Sie ist also täglich auch zur Messe gegangen bei den Franziskanern. So ist sie eben dann diesem Pater Capistran Sawyer begegnet. Er hat sie dann mit 18 Jahren in den dritten franziskanischen Orden aufgenommen. Da muss man jetzt auch noch sagen, das ist nicht etwa so, dass sie jetzt von dem Moment an eine Ordensfrau war, nein, sondern der dritte franziskanische Orden ist eigentlich vor allem auch gedacht für Leute, die in der Welt leben. Aber nach dem Geist, nach der Spiritualität des Franz von Assisi. Und bei ihr war es dann, kann man sagen, ein doppeltes. Einerseits ist sie in diesen Laienorden aufgenommen worden. Andererseits hat sie dann auch ein Gelübde der Jungfräulichkeit abgelegt. Heute gibt es ja auch wieder, oder hat man wieder entdeckt, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, der Stand der Jungfrauenweihe oder der Jungfrauen, die dann eine Jungfrauenweihe machen. In dem Sinn war das mehr etwas Privates, also das heißt, sie hat ein privates Gelübde in die Hände von Pater Johann Capistran abgelegt. In dieser Zeit, das ist auch ganz interessant, erkrankt sie wieder sehr massiv, wird dann bis ans Lebensende von verschiedensten körperlichen und seelischen Leiden heimgesucht. Sie konnte dann, wir können sagen, mehr und mehr, dass ihr Heim nicht mehr verlassen. Sie ist, war dann ans Bett gebunden, ans Bett gefesselt. Einerseits hatte sie große Anfechtungen durch das Böse. Es waren ganz eigenartige Dinge, die da auf sie zukamen. Sie sah zum Beispiel dunkle Gestalten, die sie durch ihre teuflischen Hässlichkeiten aufschreckten. Und diese Gestalten sagten ihr auch, dass sie verdammt sei. Sie wollten sie vom Gebet abbringen und ebenso wollten sie ihr ausreden, dass es keinen Wert hat, jetzt zu Priestern zu gehen. Man sagte auch, dass sie plötzlich Nägel und Stecknadeln in ihrem Mund hatte und ihr Seelenführer Pater Capistran hätte diese Dinge dann entfernt. Das war dann eigentlich so weit, dass Pater Capistran offiziell vom Bischof die Erlaubnis bekam, dann einen Exorzismus zu sprechen, weil Maria von Möhl wurde von den bösen Gestalten oder Dämonen so geplagt, dass sie auch unter das Bett geworfen wurde, dass sie also sie wurde wirklich maltraktiert, könnte man sagen, so wie wir das auch bei Heiligen Padre Pio oder beim heiligen Josef von Coppertino auch sehen können. Es hat sich das auch an ihr ereignet. Und als dann ein Exorzismus gesprochen wurde, war sie dann sehr stark befreit. Natürlich gab es immer wieder auch diese Anfechtungen, aber nicht in dieser ausgesprochenen Weise. Nach diesem Exorzismus ist dann gerade auch etwas Neues aufgebrochen, nämlich sie begann dann, übernatürliche Schauungen zu bekommen. Auch ihr geistlicher Begleiter, der ihr die Kommunion gebracht hat, einmal festgestellt, dass sie über 30 Stunden dann in Ekstase einfach weg war. Begannen dann die Ekstasen und meistens immer auch im Zusammenhang mit der Eucharistie. Also wenn sie kommunizieren durfte, dann war sie dann nachher weg. Zum Beispiel auch, man sagt, sie war sehr sensibel, sehr lärmempfindlich und so weiter, konnte da kaum Lärm ertragen. Ist zum Beispiel erzählt, dass in einem Jahr einmal eine Frontleichnamsprozession bei ihrem Haus vorbeiging und das war natürlich im Tirol auch meistens mit Böllerschüssen verbunden und da war eine ganze Reihe Schützen, die unter dem Haus standen und Maria hatte am Morgen schon die Kommunion bekommen, die war also weg. Also die hat dann von all dem nichts gespürt. Aber was sie tat, dass sie sich immer so gedreht hat, wie das Allerheiligste im Dorf prozessionsweise getragen wurde, in diese Richtung hat sie sich auch gedreht, könnte man sagen. So hat ein Zeitgenosse einmal gesagt, Maria ist wie eine Sonnenblume, die dreht sich gegen die Sonne hin, oder? Also gegen hier können wir sagen, die Sonne Christus der Eucharistie. Mit diesen Ekstasen hatte sie auch immer mehr natürlich Erschauungen, die hauptsächlich das Leben und das Sterben Jesu darauf bezogen waren. Also sie hat dann auf Donnerstag, Freitag, können wir sagen, eigentlich immer auch das Leiden und Sterben Jesu durchgemacht. Also sie selber sagt dann, es ist ja ganz eigenartig, ich hätte kaum einem kleinen Küchlein etwas zuleide tun können. Vor Schmerz, mir hätte es leid getan, wenn ich so ein kleines Küchlein da, wenn das geschlachtet wird, dass ich da dem zuzuschauen, das könnte ich nicht, aber ich muss eigentlich wöchentlich, bin ich immer da beim Leiden Jesu da. Das ist ganz erstaunlich, ja. Mit dieser Ekstasen nach gut 2 Jahren, also das war mit 18 Jahren hatte sie diese Ekstasen, oder sagen wir mit 20 Jahren, 18 Jahre wurde sie in Dithnorn auf, mit 20 Jahren ungefähr hatte sie diese Ekstasen und mit weiteren 2 Jahren drauf bekam sie dann auch die Wundmale Jesu. Und auch das ist ein ganz interessantes Phänomen, vielleicht kann ich das auch noch in diesem Zusammenhang sagen. Wie gesagt, sie ist dann durch diese Krankheit an ihr Bett gebunden und jetzt kommt auch das noch dazu, dass sie da also die Wundmale Jesu bekommen hat. Das ist eigentlich auch etwas, was sie versucht hat, immer zu verbergen. Also sie betrachtet immer häufiger das Leiden Jesu, das ganze Leben Jesu. Sie kniete dabei lange mit ausgebreiteten Armen da. So ist es dann eines Tages gekommen, am 4. Februar 1834. Ihr Beichtvater, es war nicht Pater Johann Capistran, sondern der Vikar oder der Pfarrer, weiß ich jetzt nicht mehr genau, hat dann gesehen, dass sie an den Händen blutete, an einer Hand blutete. Und der Beichtvater fragt sie, was ist denn das? Dann sagt sie, ich muss mich wohl gestochen haben. Als aber auf der anderen Hand das andere Mal erschien, da erschrak sie sehr und begann dann zu weinen. Und es ist ja interessant, Maria von Mörl hat während 34 Jahren die Wundmale getragen. Maria von Buhl, ihre Biografin, sagt, die Wunden bluteten zuerst nur an den Kommuniontagen, später jeden Donnerstag und jeden Freitag, wo helles Blut in großen Tropfen aus allen 5 Wunden quoll. An den übrigen Tagen bedeckte eine Blutrinde jede Wunde, die Male aber blieben deutlich sichtbar. Ja, das sagt Maria von Buhl und was auch ganz interessant ist, Maria von Mörl wollte diese Wundmale auch verborgen halten. Sie konnte das aber nicht. Sie müssen sich vorstellen, wenn sie dann in Ekstase war und ihre Hände ausbreitete, da hat man das ganz klar gesehen. Also vielleicht noch ganz kurz zu den Wundmalen. Im Februar des Jahres 1834 innen her hat man sie gesehen und am 27. Dezember des gleichen Jahres, am Fest des heiligen Johannes des Lieblingsjüngers, des Evangelisten, sind dann auch auf der Rückseite die Wundmale erschienen. Das heißt also, ihre ganze Hand war also durchbohrt dann. Ne? Und auch bei den Füßen, das ist das gleiche Phänomen gewesen. Und wie gesagt, sie trug dann 34 Jahre lang die Wundmale. Immer wieder, auch wenn Leute ihre Hand küssen wollten, haben sie immer mehr Leute aufgesucht. Ich muss sich vorstellen, in der ersten Zeit, in den Jahren 32 bis 34 ungefähr, hat man zwischen 40.000 und 50.000 Besuchern gezählt, die sie aufgesucht haben. Um sie zu sehen, man könnte jetzt sagen, das waren neugierige Leute. Nein, irgendwo hat man in ihr diesen leidenden Christus gesehen, dieses Phänomen, ein Mensch, der in Ekstase ist, der also in der Anschauung Gottes ist, das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und so sind zum Teil also Leute wie an diesen Wallfahrtsort hin gewallfahrtet, könnte man sagen. Und da mussten dann die Behörden einschreiten, sowohl die kirchliche wie die weltliche, dass dann diese Besucherzahl reduziert werden musste. Und tatsächlich ein geistlicher Begleiter hatte dann einfach die Funktion, zu sagen, ja, es können jetzt so und so viele Leute heute da mal ins Zimmer gehen. Aber das hat dann im Grunde genommen bis ans Lebensende angedauert, diese Besuche. Sind die verschiedensten Menschen sind da gekommen, ganz einfache Leute, sehr gebildete, adelige und nicht adelige Priester, Bischöfe, Kardinäle sind aus verschiedensten Ländern, aus Italien, Frankreich, Deutschland, sogar aus England und Amerika, sind also zu ihr an ihr Bett dann gepilgert in all diesen Jahren, wo sie auf dem Krankenlager war. So wie das, wenn ich vielleicht ganz kurz nochmal auf die Windbundmale sprechen kann, dass sie also das wirklich verbergen wollte. Da soll einmal eine Schulklasse gekommen sein, Mädchen aus Kalten, die wollten sie einfach besuchen und sie hatte sehr Freude auch an Kindern. Und ein Kind konnte dann ihr die Hand praktisch nehmen und sie küssen und die Kinder haben dann dieses Wundmal auch gesehen. Aber Maria wollte das wirklich verbergen. Es wird auch von einem Bischof erzählt, der aus Italien gekommen ist und ihr dann auch aufgetragen hat, jetzt im Gehorsam ihr dieses Wundmal zu zeigen. Das hat sie dann natürlich auch gemacht. Es ist so ein interessantes Phänomen, ihr geistiger Begleiter hat dann immer, wenn er dabei war und die Leute da gekommen sind, um sie zu sehen, und da gab es auch viele Leute, die ihre Gebetsanliegen zu ihr bringen wollen, und das ist auch noch so ein interessantes Phänomen. Maria hat dann eigentlich mit dem immer stärker werdenden Ekstasen auch die taubstummen Sprache sich verständigen können. Also darum war meistens Pater Capistran oder ein Priester da, der dann übersetzen konnte. Ignaz Grandi sagt in dieser Biografie, also der hat in den 70er Jahren letzten Jahrhundert ein Büchlein geschrieben, Maria von Möll, das Büchlein ist vergriffen aus dem Parvis Verlag. Er sagt, das hätte sicher einen Zusammenhang, dieses Phänomen der Ekstase und des Sprechens. Also man sagt hier, Maria von Möll sagt zum Beispiel, nicht durch ein freiwillig gemachtes Gelübde, auch nicht durch einen Befehl ihres Beichtvaters, wie manche später meinten, war Maria von Möll zum Schweigen verurteilt, sondern durch unmittelbares Eingreifen dessen. Zur heiligen Teresa von Avila am Beginn ihres mystischen Lebens das Wort sprach, ich will nicht mehr, dass du mit den Menschen, sondern mit den Engeln redest. Also die, wie gesagt, es sind verschiedenste Menschen gekommen, die an ihr Lager ihre Gebetsanliegen gebracht haben. Maria von Möll war auch eine Visionärin, oder wir könnten sagen, sie hatte auch die Gabe der Herzensschau und konnte so den verschiedensten Menschen helfen. Interessant ist, dass eigentlich ihre familiären Verpflichtungen als erstgeborene Tochter, könnte man sagen, weitergingen. Sie müssen sich vorstellen, ihr älterer Bruder, das war der älteste der Familie, der ist dann in jungen Jahren ist der Kapuziner geworden und ist dann Priester geworden, hatte dann mit der Familie nichts mehr, also in dem Sinn sicher auch von verwaltungsmäßig nicht mehr viel zu tun, und so hat sie also weiterhin für die Familie gesorgt. Die jüngeren Schwestern waren herangewachsen und konnten dann auch bei den Hausarbeiten mithelfen. Sie hatte zwei Schwestern, die sind dann in ein Kloster eingetreten, und drei jüngere Geschwister waren auch geistig zurückgeblieben und die brauchten also ihre Hilfe, und sie hat also, wie gesagt, weiter für diese auch gesorgt, dass sie in Familien bzw. in Klöstern untergebracht werden konnte. Der Vater, nachdem er dann gestorben war, hat dann ihr jüngerer Bruder dieses Haus übernommen, und Maria ist dann mit einer jüngeren Schwester zu den Tertiarschwestern in Kalten übergesiedelt und hat dann dort in einem kleinen angebauten Teil an das Kloster eine eigene Wohnung gehabt, wo sie also mit ihrer leiblichen Schwester gewohnt hat dann. Und so hat sie dann dort noch gut 34 Jahre gelebt, wohlverstanden auch bettlägerig. Es sind viele Menschen auch dorthin dann zu ihr gekommen. Gerade auch bei den Tertiarschwestern, da haben die Besuche ja nicht aufgehört, sondern es sind weiter verschiedenste Menschen zu ihr gekommen. Es war Pater Capistran, der vor allem auch die Leute dann zu ihr gelassen hat und diesen Menschen, die mit großen und kleinen Anliegen und Sorgen zu ihr gekommen sind. Ich weiß nicht, vielleicht könnte ich Ihnen hier jetzt noch einen kleinen Brief vorlesen, den sie an einen jungen Mann geschrieben hat oder einen Jüngling, der, ich nehme jetzt mal an, wahrscheinlich Gymnasialstudien machte, vielleicht wollte er sich aufs Priestertum vorbereiten, das ist hier nicht ersichtlich, aber es zeigt uns, wie sensibel sie auch war, wie sie auf diese, sagen wir mal, Nöte auch der Menschen eingegangen ist. Dieser junge Mann ist sicher zu ihr gekommen, um sich von ihr beraten zu lassen, und sie hat ihn eigentlich ermuntert, ein guter Christ zu sein. Und es heißt also hier Folgendes: In diesem Brief beginnt sie mit »Gelobt sei Jesus Christus, lieber André. Als ein frommes Andenken möchte ich Ihnen gerne ein kleines Briefchen mitgeben mit dem Wunsche, dass Sie selber öfters lesen und den Inhalt desselben befolgen. Vor allem haben Sie immer Gott vor Augen. Denken Sie oft an das Sprichwort, wo ich bin und was ich tue, sieht mir Gott, mein Vater, zu. Seien Sie ein fleißiger und sittsamer Student. Einen solchen Studenten hat Gott um die Welt gern und ist der Trost und die Freude der Eltern. Unterlassen Sie nicht das heilige Gebet, denn dadurch kommt der Segen Gottes und an Gottes Segen ist alles gelegen. Beten Sie fleißig das Morgen- und Abendgebet, mit Gott fang an, mit Gott hör auf, das ist der schönste Lebenslauf. Haben Sie eine kindliche Liebe zur Mutter Gottes und denken Sie oft an Ihren heiligen Schutzengel, der Ihnen immer und überall zur Seite steht. Sie sind aber auch ein gehorsamer Sohn. Folgen Sie fleißig und schnell Ihren lieben Eltern, die es so gut mit Ihnen meinen, die nur Ihr zeitiges und ewiges Wohl suchen. Und so werden auch Sie, wie Jesus, unser aller Vorbild, zunehmen und wachsen wie an Alter, so auch an Gnade und Weisheit vor Gott und den Menschen. Dies wünsche ich Ihnen, lieber André, von Herzen und werde auch Gott darum bitten. Ich stelle Sie unter den Schutz der seligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria. Ihr heiliger Schutzengel beschütze Sie auf all Ihren Schritten und Tritten. Die Gnade Gottes sei mit Ihnen. In den heiligsten Herzen Jesu und Maria grüßt Sie. Maria Mörl, Kalten, 24. September 1863. Vielleicht noch eine Kleinigkeit hier zu sagen. Also sie unterschreibt hier Maria Mörl. Eigentlich heißt sie ja Maria von Mörl, aber das ist ganz typisch für sie. Sie gibt da auf diese, na, dieses von nicht jetzt, da legt sie großen Wert darauf. Also wie ich Ihnen schon gesagt habe, kommen verschiedene Besucher von weit her aus Deutschland, der Schweiz, Italien, Luxemburg, England und auch aus der USA. Sie wollten mit dieser Begnadeten sprechen, sie sehen und vor allem sie am Freitagsleiden miterleben. Sie hatte vor allem große Freude an Kindern, das ich schon mal gesagt habe. Also man musste die Kinder dann auf ihr Bett setzen, damit sie mit ihnen lachen und scherzen konnte. Und sie suchte dann schöne Gebetsbildchen aus, um ihnen ein kleines Geschenk zu machen. Sie hat also meistens als Geschenk den Leuten, auch den Priestern oder auch anderen Gläubigen, ein Gebetsbildchen gegeben. Da gab es eine ganze Sammlung auch davon. Der Landesrichter Stöckel hält in seinem Protokoll fest, dass er mit seinem Kind dort bei ihr gewesen ist. Mit meiner Margarita, deren Firmpatin Maria Mörl werden soll, wie mit allen Kindern, hatte sie ihre Lebensfreude, nimmt sie zu sich aufs Bett, beschenkt und küsst sie. Vielleicht ist doch interessant auch, dass sie hier Kinder auch, die vorbeikamen, wie sie dann die Kinder dann über ihr erzählt haben, wie sie sie erlebt haben. Diese Mädchen waren sehr beeindruckt, diese Besuche waren unvergesslich. Und ein Kind sagt dann später als Erwachsene, ich bin in meinem Leben einer Heiligen begegnet und das ist Maria von Mörl. Ein kleines Briefchen auch einem Patenkind, das den Namen Josef trägt, der inzwischen ein junger Mann geworden war, geschrieben hat, mein lieber Josef, Der heilige Josefstag bietet mir Gelegenheit, nebst der gewünschten Bildchen auch einen recht herzlichen Wunsch zu senden. Gott hat es gefügt, dass ich für Sie in der heiligen Taufe den Bund mit ihm geschlossen, wie sehr mir daher Ihre Seele anliegt, brauche ich wohl nicht zu sagen, das fühle ich alle Zeit am meisten beim Herannahen dieses heiligen Tages. Also ich denke, das sind alles so kleine Dinge, die wir sagen müssen, ja, das sind Aufmerksamkeiten, diese Menschen sind in ihrem Gebet drin, die trägt sie in ihrem Herzen, sie bringt sie zu Gott. Bei größeren Anliegen weiß sie auch, sie leidet und tut ihr Leiden auch aufopfern für diese Menschen, eine Art als Sühne. Und da hat sie auch eine ganz wichtige Aufgabe. Maria war eine ganz franziskanische Seele. Sie liebte auch die Tiere, die Schöpfung. Ganz besonders kamen auch Singvögel an hauptsächlich den Kommuniontagen an die Fenster und erfreuten sie dann mit ihren Gesängen. Dieser sogenannte kurze Lebensabriss bringt dann auch noch eine schöne Episode, die ich vielleicht auch hier noch vorlesen möchte. Die Tauben nahm Maria zu sich ins Bett, stellte sie nach Belieben, also es waren so eine Art domestizierte Tauben, die sie da bei sich hatte. Die Tauben nahm Maria zu sich ins Bett, stellte sie nach Belieben links und rechts auf dem Bette herum, nahm sie wieder zu sich, kniete und stand damit wieder auf, ohne ihnen zu schaden. Und die Tauben selbst, obwohl weder an sie gewöhnt noch von ihr gepflegt, blieben ruhig, streichelten sie am Gesicht, steckten ihre Schnäbel in den Mund, während sie betete, und blieben so ohne alles Futter noch stundenlang bei ihr. Diese Täubchen hat sie noch, und sie sagt, der Herr wolle es so, dass sie die Einigkeit versinnbildeten und die drei göttlichen Personen. Es waren also drei Tauben. Auffallend ist auch, dass sie bei ihren Kommunionen vor dem Fenster beinahe das ganze Jahr immer Vögel mit Gesang einfinden, und dies in aller Frühe. Jetzt komme ich also zum Schluss der Biografie. In den letzten Monaten ihres Lebens wurde sie noch von einer sehr starken, großen Dunkelheit heimgesucht. Es ist da ganz interessant, dass sie dann auch die Stimme wieder bekommen hat und die Ekstasen sind ausgeblieben. Konnte also wieder reden und hat dann so wirklich eine dunkle Nacht erlebt. Ihr geheimnisvolles Stummsein war aufgehoben. Und sie hatte einfach noch, ja, wir könnten sagen, so ähnlich wie der heilige Franziskus, der ja am Ende seines Lebens hat er sich noch eine bestimmte Zeit in San Damiano zurückgezogen, und dort hat er sehr gelitten, hatte auch schwere Depressionen, hat das Gefühl gehabt, er sei von Gott verworfen, und das war ganz ähnlich bei Maria von Mörl. Franziskus hat dann von Gott her die Sicherheit bekommen oder die Zusicherung, dass er durch dieses Leiden hindurchgehen müsse zur Herrlichkeit. Und das hat ihn dann so erfreut, dass er dann den Sonnengesang komponiert hat. Also nicht zu vergessen ist, dass er durch schwere Schmerzen und Leiden ist dieses Sonnenlied entstanden. Ganz ähnlich war das bei Maria von Mörl. Wir könnten sagen, ein richtiger Ansturm der Hölle schien gegen sie loszubrechen. Alles Zureden ihres geistigen Begleiters, Pater Simons, der der Nachfolger war von Pater Capistran, der schon ein paar Jahre vorher gestorben war, schien es wirklich, Gott hätte sich von Maria ganz zurückgezogen. Sie fühlte sich auch nicht mehr würdig, die Kommunion zu empfangen. Und inmitten all dieser geistigen Verwirrung blieb sie dennoch Seherin. Sie sah so Dinge der Zukunft voraus. Pater Simon, ihr geistlicher Begleiter, hat dann, der sich kaum mehr einen Ausweg wusste, gesagt, er hätte gemeint, sie sei durchgedreht, sie sei also psychisch, dass er dann gesagt hat, ja, wir müssen noch eine Novene beten zur heiligen Teresa von Avila. Die heilige Teresa von Avila, Maria von Mörl, verehrte sie sehr. Sie hatte auch den Drittordensnamen Theresia genommen. Am 15. Oktober war auch ihr Geburtstag, also sie ist am Theresientag geboren. Also von daher verschiedene Beziehungen, können wir sagen, zu dieser Heiligen. Und als man dann eine Novene betete zu ihr, wurde sie dann wirklich befreit von diesen schweren Heimsuchungen. Und nach sind dann diese Ekstasen wieder gekommen, aber sie hat dann die Sprache wiederum verloren. Also wir könnten sagen, es scheint, dass zwischen diesen zwei Erscheinungen in ihrem Leben ein Zusammenhang besteht zwischen Stummsein nach außen und ekstatischem Versunkensein in Gott. Sie ist dann am 11. Januar 1868 gestorben. Maria von Buhl beschreibt die letzten Stunden von ihr. In stillem Frieden ruhte sie auf ihrem Bett. Die Leiden und Kämpfe ihres Lebens lagen hinter ihr, vor ihr die Freuden der Ewigkeit. So harrte sie des Geliebten in ruhig, wortlosem Gebet, nur dass sie von Zeit zu Zeit den Namen Jesus lispelte. Gegen 2 Uhr in der Früh am 11. Januar sagte sie nacheinander zweimal den Namen Jesu und fügte dazu, oh wie schön, wie schön. Nach ein paar Atemzügen ist sie dann hinübergegangen in die Freude des Herrn. Sie wurde dann in ein langes weißes Gewand gekleidet, man hat sie dann aufgebahrt und man hat von ihr Abschied genommen. Das war ein feierliches Begräbnis mit Tausenden von Besuchern, die ihr das letzte Geleit gegeben haben. Auf den Friedhof von Kalten. Dieser Friedhof hatte sie von ihrem Landgut der Gemeinde geschenkt. Das war ein Weingut, das sie hatte, und das hat sie der Gemeinde geschenkt, weil diese Gemeinde hatte einen zu kleinen Friedhof, und so ruht sie bis zum heutigen Tag dort. An der Stelle, wo sie für ihre Familie ein Familiengrab gestiftet hat und daneben auch ein Grab für die Franziskaner, mit denen sie eben zeitlebens sehr verbunden war. Man hat sie auch in einen Zinksarg hineingelegt, einen Holzsarg. Das zeigt auch, man hatte eine große Verehrung. Das zeigt auch, eben die Leute damals haben sie wirklich schon als Heilige verehrt.
Specialmente fra te sole la sua luce, tu ci illumini di lui, che bellezza e splendore, di te altissimo Signore porta il segno. Si laudato mio Signore, per sorelle, luna e stelle, che tu in cielo li hai formate, chiare e belle. Si laudato per frate vento, aria, nuvole in malvento, le tue creature dà un sostentamento.
Wir sind zurück in der Sendung mit dem Pater Gottfried Ecker im Franziskanerkloster in Nevels. Pater Gottfried, wie weit ist nun der Seligsprechungsprozess von Maria von Mürl?
Ja, in jedem Seligsprechungsprozess gibt es ja 3 Phasen. Der erste Teil, die Untersuchungen und die Sammlung des Beweismaterials in der Diözese. Das ist jetzt eigentlich mit dem letzten Jahr abgeschlossen worden. Der diözesane Prozess in Bozen-Brixen wurde geschlossen in einer feierlichen Feier in der Kirche in Kalten. Am 12. Januar hatte der Diözesanbischof Ivo Muser diesen Gottesdienst gefeiert. Diese gesammelten Akten sind gleichsam in einem versiegelten Paket dann nach Rom gebracht worden vom Postulator. Der hat das in der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungen überbracht, und diese haben uns jetzt auch mitgeteilt nach einem guten Jahr, dass dieser diözesane Prozess, diese Aufarbeitung, dass das eigentlich rechtens ist, dass da keine Fehler gemacht wurden, sodass also jetzt der römische Prozess eröffnet ist. In Rom ist also diese Verarbeitung des Beweismaterials durch den Postulator, er schreibt das dann im Grunde genommen nieder und gibt dann die sogenannte Positio heraus. Diese Positio, wo er also über dieses Leben und Wirken und Geistigkeit dieser Frau dann in einem Buch das darlegt und auch die gesammelten Sachen aus dem Diözesanenprozess. Dann ist der dritte Teil, der in Rom stattfindet, die Diskussion der zuständigen Gremien, der Kongregation. Das sind also auch Fachleute, Historiker, Mediziner, Theologen, die dann eben bis zu Kardinälen und Bischöfen da arbeiten. Und wir warten ja auch noch auf ein Wunder. Das ist bis jetzt noch ausstehend. Das heißt, es gibt schon ein Wunder, aber das muss noch rechtens anerkannt werden. Das ist gar nicht so leicht, weil es ist nur ein Bericht da, aber es gibt eine Heilung. Und da müsste noch an einem anderen Ort auch das, auf das hingewiesen werden, dann könnte man das als Wunder betrachten.
Heißt das, dass eine Heiligsprechung erfolgen kann, braucht es ein Wunder?
Es braucht ein Wunder, ja, und das kann man jetzt wissenschaftlich nicht in dem Sinn prüfen und sagen, ja, das ist nach allen diesen Gesetzen, sondern es muss sagen, das ist eigentlich etwas wirklich Übernatürliches. Ganz konkret, wir haben eine Heilung, die kurz nach dem Tod der Dienerin Gottes erfolgt ist. Diese Heilung ist also etwas ganz Interessantes. Das war zwischen den Jahren 68 und 74, also das sind ungefähr 6 Jahre nach dem Tod von Maria Meuerl, wurde damals ins Bürgerspital Kalten ein Arbeiter gebracht, der beim Steinklopfen, dem ein Splitter ins Auge flog. Und dieses Auge, das sah so schrecklich aus und der Mann hatte unglaubliche Schmerzen, der brüllte rasend vor Schmerzen und er wurde am Auge untersucht und der untersuchende Arzt hat eigentlich entschieden, dass dieses Auge entfernt werden muss. Und der Mann hatte dann unsägliche Schmerzen, der schrie vor Schmerzen und da haben zwei Klosterfrauen, barmherzige Schwestern, die im Spital Dienst taten, hatten dann ein Stücklein Stoff aus dem Leintuch vom Bett von Maria Möhl bei sich und sie haben dann dieses Stücklein Leintuch ihm auf das Auge gelegt. Und sie haben das mit Glauben getan und haben dazu gebetet, ein Vater unser und drei Ehre. Und dann hat es geheißen, dass der Mann dann immer ruhiger geworden sei. Und auf einmal sagte er, nun ist der Schmerz vorbei. Der Schmerz kam nicht mehr zurück. Und wie gesagt, es war geplant, dass das Auge herausgenommen würde und das ist dann nach 3 Tagen bekam das Auge wieder die normale Gestalt zurück. Also das Auge war dann ganz geheilt. Also Sie sehen hier, das ist ein ganz klares Heilungswunder. Die barmherzigen Schwestern damals haben das bezeugt. Ich habe diese Notiz im Franziskanerarchiv gefunden bei unserer Provinz. Jetzt ist das einfach ein Bericht und wir sind jetzt auf der Suche, dass noch eine weitere Zeugin oder ein weiterer Zeuge sagen könnte, ja, ich war damals im Spital, das war tatsächlich eine Heilung. Hätten wir das Wunder eigentlich perfekt, dann könnte man sagen, das steht, oder? Und so ist es eben auch so, dass wir halt auch schauen, dass wir weiter um ein Wunder beten und wir haben auch Berührungsreliquien und sagen den Leuten auch, wenn irgendetwas ist, können sie das auflegen und melden sie das, wenn das dann hilft, oder?
Wo muss man das melden, also Gebetserhörungen oder Wunder generell?
Die können Sie mir melden, das heißt, wir haben jetzt eine Möglichkeit, dass auch das dem Miriam Verlag gemeldet werden kann in Jesstetten, das ist gerade bei Schaffhausen-Neuhausen, aber schon auf der deutschen Seite. Wir haben das da auch eingerichtet, weil es ist natürlich leichter, wenn von Deutschland her Gebetserhörung kommen kann, das gerade dann dorthin gehen. Und der Miriam Verlag gibt auch einen Gebetszettel heraus, Maria von Möll, Gebet um die Seligsprechung. Und da kann man zum Beispiel auch den Verlag mitteilen, ich bitte ums Gebet für Maria Möll für dieses und jenes Anliegen. Das nehmen wir dann entgegen, das heißt, das nimmt der Miriam Verlag entgegen. Und ebenso, wenn Sie das Gefühl haben, ja, diese Bitte ist erhört worden durch Maria von Möll, dass Sie das auch weitergeben können dem Miriam Verlag, und das wird dann mir nachher mitgeteilt als Vizepostulator. Und ich tue dann diese Gebetserhörungen auch nach Rom dann weiterleiten.
Das heißt also, wenn ich beginne, zum Beispiel eine Novene zu beten, dass ich das auch dem Miriam Verlag mitteilen muss? Oder erst dann, wenn es eine Gebetserhörung gibt?
Also Sie können dem Miriam Verlag mitteilen und sagen, ich möchte jetzt Maria von Möll anrufen, dass sie mir hilft in dieser oder jener Angelegenheit. Das kann man da schon melden, oder? Das ist dann eigentlich eine Gebetsbitte, und das sind dann auch andere noch, die dafür auch beten. Und wenn dann diese Bitte erhört wird, das ganz sicher mitteilen, weil das ist dann eine Gebetserhörung. Aber wie gesagt, man kann schon Gebetsbitten aufgeben um ein bestimmtes Anliegen.
Ja, Pater Gottfried, Sie hatten ja noch eine Sendung auf Radio Horeb über Maria von Möll. Wie war die Resonanz auf diese Sendung?
Ja, es war eigentlich recht positiv. Ich bin dann froh gewesen, sind dann gleich auch in einer kurzen Zeit sind auch Gebetsanliegen eingegangen, und es sind auch einige Gebetserhörungen dann mitgeteilt worden. Die habe ich jetzt auch schriftlich, das werde ich dann das veröffentlichen. Wir haben ja eben einmal im Jahr eine kleine Schrift heraus, die heißt Richtung Seligsprechung von Maria von Möll. Da wird eigentlich so ein bisschen über erzählt, wie wir stehen. Also da berichtet der Dekan von Kalten darüber, dann der sogenannte Moderator des Möllkreises, und ich habe dann auch einen spirituellen Teil noch. Wir haben bis jetzt über das Leben von Maria von Möll, habe ich so über ihre Eckpfeiler der Spiritualität gesprochen, über Krippe, Kreuz, Eucharistie. Jetzt werde ich dann auch so über Besucher am Krankenbett von Schwester von Maria von Möll berichten. Auf der letzten Seite sind dann Gebetserhörungen drauf, oder es sind auch Bitten drauf. Ich kann mal eben zum Beispiel sagen, seine Bitte, Maria von Möll, bitte für unsere Familie um gute Entscheidungen, um Freude, Liebe und Gottestreue. Danke, liebe Maria von Möll. Oder eine andere Bitte, bitte für mich, Maria von Möll, in meiner Situation, dass die Gürtelrose bald verschwinden möge. Also es sind also Gebetsbitten, die da auch aufgetragen werden, aber ebenso Gebetserhörungen. Zum Beispiel ist eines gewesen, einen besonderen Dank an Maria von Möll, es ist Frieden eingekehrt in unsere Familie. Dann ein weiteres, Maria von Möll hat bei einer schweren Operation geholfen. Oder eine weitere Gebetserhörung. Die Dienerin Gottes Maria von Möll hat in einer Geldangelegenheit wunderbar geholfen. Und noch eine weitere Gebetserhörung. Mit besonderem Dank an Maria von Möll, die immer wieder in verschiedensten Situationen eine treue Fürbitterin ist. Also hier sehen wir Gebetserhörungen und Bitten. Die werden das immer auch in diesem Rundschreiben, in diesem Rundbrief Richtung Seligsprechung von Maria von Möll mitgeteilt.
Sehr schön, Pater Gottfried. Sie beschäftigen sich immer wieder mit Heiligen oder Persönlichkeiten, unter anderem auch Pater Pio liegt Ihnen am Herzen. Und ich glaube, es gibt irgendwelche Parallelen von Maria von Möll zum Pater Pio. Wie sehen Sie das?
Also eher eine Kuriosität ist, dass Maria von Möll gerade 100 Jahre vor dem heiligen Pio gelebt hat. Sie ist 1868 gestorben. Und was vielleicht auch noch interessant ist oder was fast gleich ist wie beim Padre Pio, sie hat ja beim Empfang der Wundmale, hat sie ja versucht, das irgendwie zu verbergen und hat eigentlich nur, aber hat das nicht verbergen können. Und sie hat immer wieder Gott gebeten, er möge ihr doch diese Wundmale auch nehmen. Als es zu Ende ging mit ihrem Leben, hat sie Gott gebeten, er möge sie ihr doch nehmen. Nicht, dass die Leute noch meinen, sie hätte Wundmale getragen. Also in dieser Situation ist, also bevor sie gestorben ist, ähnlich wie bei Padre Pio, sind diese Wundmale auch verschwunden. Man hat also praktisch auf den Händen, Füßen und auch an der Seite, wo sie wirklich Wundmale getragen hat, das ist ganz klar erwiesen, das wurde gesehen, da hat man also Beweise von mehreren Personen, und wenn sie ja dann in Ekstase kam, dann hat sie meistens auch die Hände aufgehalten und da hat man das einfach gesehen, das konnte man nicht verstecken. Also das wäre mal eine Parallele, aber ich denke auch so, in der ersten Zeit ist sie auch von seltsamen Krankheiten geplagt worden, das ist bei Padre Pio auch so. Man wusste nicht ganz genau, was er da eigentlich, auch für die Ärzte war das schwierig zu sagen, was hat er genau. Man spricht oder sprach von Tuberkulose, man sprach von anderen Dingen, und das war bei ihr eigentlich auch so. Also sie hat dann auch nach einer bestimmten Zeit gesagt, es bringt eigentlich gar nichts mehr, dass ich zum Arzt gehe, der findet gar nicht heraus, was ich habe. Was auch so ganz ähnlich ist, ist dann zum Beispiel diese dämonischen Anfechtungen. Die waren so massiv auch wie bei Padre Pio, also dass sie zum Beispiel aus dem Bett geworfen wurde vom Bösen. Dass sie geschlagen wurde, dass sie sogar Nägel im Mund hatte, die sie ja nicht hineingenommen hatte, sondern die sich da, das vermaterialisiert wurde, ganz eigenartig. Und sie hatte dann auch Visionen, also sie hat dann nach diesen sehr starken Anfechtungen auch ein Kind, ein Knäblein hat sie gesehen, das sie dann auch als Jesuskind gedeutet hat, das ihr beigestanden ist und ihr dann geholfen hat und es ihr erträglicher gemacht hat. Und das ist ganz eine ähnliche Situation wie beim Padre Pio. In der ersten Zeit heißt es auch, dass ihm das Christkind auch erschienen ist und das hätte ihm sehr viel Trost gegeben. Sie hatte auch sehr viele Leute, die sie aufgesucht haben, die verschiedensten Menschen aus den verschiedensten Klassen und Alter sind an ihr Krankenbett gekommen. Das ist ganz ähnlich wie bei Padre Pio, wo die verschiedensten Menschen ja gekommen sind. Es kamen auch Skeptiker, es kamen auch Leute, die das ins Lächerliche führen wollten. Und ganz genau war das auch bei Maria von Möll so. Ich glaube, wir können schon sagen, dass Maria von Möll wirklich auch eine Sühneseele ist. Was damit gemeint ist, hat Kardinal František Tomasek von Prag, 92 gestorben ist, gesagt: Wer für die Kirche arbeitet, tut viel. Wer für die Kirche betet, tut mehr. Wer für die Kirche leidet, tut am meisten. Also ich glaube, man kann sagen, dass Maria von Möll sehr stark für die Kirche gelitten hat. Und das war ja auch beim Padre Pio so. Der wollte ja eigentlich auch die Sünden und die Leiden der Menschen auf sich nehmen, zur Rettung der Seelen. Ich glaube, wenn wir überhaupt vom Thema Sühne reden, das ist eigentlich ein Thema, das heute gar nicht aktuell ist, von dem spricht man praktisch nicht mehr. Das findet man etwas Antiquiertes. Aber wenn wir von Sühne sprechen, ist es wichtig zu sehen, dass wir auf Christus schauen. Er ist ja das Lamm Gottes, das all die Sünden der Welt auf sich genommen hat. Das hat ja bereits Johannes der Täufer gesagt am Anfang, wo er seine Schüler zu Jesus hinführte: Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Der Sohn Gottes nahm aus unendlicher Liebe zu uns Menschen das Los eines Sündes auf sich, trug die Folgen der Sünde, die Gottferne mit sich ans Kreuz, obwohl er sündenlos war. Ich denke, wichtig ist zu sehen, dass wir uns ja nicht selber erlösen müssen, sondern dass wir glauben, dass wir eben durch dieses Opfer Jesu Christi, diese Lebenshingabe am Kreuz, dass wir eben erlöst sind, gerettet sind, dass wir diese Rettung annehmen. Und wenn wir von Sühne sprechen, ist damit auch ein Eintreten für andere gemeint. Und das können wir bei Maria Möll sehr stark feststellen. Sie tritt ein für Menschen, die sich von Gott abgewandt haben, die Gott nicht kennen. Für andere Sühnen, das durchzieht eigentlich das ganze Leben von Maria von Möll. Maria von Möll hat liebend ihre körperlichen und seelischen Leiden immer wieder im Gebet vor den Herrn hingetragen. Die kirchliche Situation war damals nicht leichter als heute. Ihre Sühne geschah aus opferbereiter Liebe für alle, die Gott nicht lieben. Wie viele Menschen haben gerade bei ihren Besuchen oder mit Briefen ihr Anliegen, ihre Nöte, ihr überbracht, und sie hatte immer ein offenes Ohr und ein offenes Herz für all diese Menschen. Sie nahm alles entgegen und hielt das Gott hin, litt auch dafür. Und so ist es eine Tatsache, dass sie sich dem Herrn wirklich als Sühnopfer für die Sünder darbot, so wie das ja auch eigentlich auch das Leben des Padre Pio war, ein Darbieten seines Lebens als Sühnopfer für die anderen.
Pater Gottfried, ich danke Ihnen ganz herzlich für das hochspannende Interview, für Ihre Gedanken, Ihre Ausführungen und natürlich Ihr Engagement im Zusammenhang mit dem Seligsprechungsprozess von Maria Möhrl. Und so wünsche ich Ihnen wie der ganzen Gemeinschaft reicher Gottessegen, und mögen unsere Gebetsanliegen erhört werden und Maria von Möhrl bald selig respektive heilig gesprochen. Herzlichen Dank, Pater Gottfried.
Gern geschehen und einen herzlichen Dank, Frau Martina.
Könnten Sie uns den Segen geben, Pater Gottfried?
Auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria, des heiligen Franziskus, segne, behüte und begleite euch der allmächtige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Abschließend möchte ich auch darauf hinweisen, dass die Gebetsanliegen und Gebetserhörungen an den Miriam Verlag mitgeteilt werden können. Auch das Buch von Pater Gottfried Ecker, Verwundet von der Liebe Gottes, kann man beim Miriam Verlag bestellen, wie auch das Novenenbüchlein von Maria von Möhrl. Die Telefonnummer vom Miriam Verlag in Jestetten, das ist in Deutschland, 0049 7745 92 9830. Und die E-Mail-Adresse lautet maria-moerl@miriam-verlag.de, oder Sie haben auch eine Internetseite www.miriam und Miriam immer mit i geschrieben -verlag.de.